Der Friede Gottes sei mit euch allen, wo auch immer ihr seid, wo auch immer sie sind. Es ist schon etwas seltsam. Ich bin hier in meinem Arbeitszimmer, sie sind, ihr seid, ich habe keine Ahnung wo. Normalerweise wäre zumindest ich heute in der Kirche, in der Paul-Gerhardt-Kirche, und wir würden einen Gottesdienst feiern zum ersten Sonntag nach Epiphanias. Das tun wir nun auch, aber nicht am Sonntag um 10 Uhr und nicht in der Kirche. Das ist ungewohnt, für manche, für viele schade, dass es so sein muss, für manche vielleicht spannend, dass es so sein kann. Aber es ist ein Gottesdienst, denn Gottesdienste sind nicht gebunden an Zeit und Ort, nicht an Traditionen, sondern es entsteht immer wieder etwas Neues. Und so feiern wir auch diesen Gottesdienst auf diese Weise im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und so spielt Helga Batt an der Orgel auch heute wieder die Melodien und ihr könnt dazu singen. Wir beginnen mit dem Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern«. Das ist im Gesangbuch die Nummer 70 und es geht um die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Gott, Jesus ist gekommen, als kleines Kind, in einer Krippe. Er ist größer geworden. Er ist zum Menschen gegangen. Er ist Licht für die Welt geworden, Ziel für die Suchenden, Wegzeichen für die Verirrten. Er ist vorausgegangen, er ist mitgegangen, mit Wasser getauft, mit dem Geist gesegnet, mit deiner Stimme berufen, für sich und für andere. Lass uns auf ihn hören, lass uns ihm folgen und dir die Ehre geben alle Zeit. Dazu hilf uns durch deinen Geist. Amen. Das nächste Lied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, hat 9 Strophen, aber wir singen nur die ersten 3. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 66. Predigttext für den ersten Sonntag nach Epiphanias steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist. Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist. Bei der Gabe, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. Wir haben verschiedene Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, solle er diesen Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Amen. Das nächste Lied steht im Gesangbuch unter der Nummer 72. O Jesu Christe, wahres Licht. Die Strophen 1 bis 4. Liebe Gemeinde, was für eine Woche. So viele Bilder, so viele Zahlen. 7-Tages-Inzidenzen, Impfquoten, R-Werte, die Problematik mit den Impfstoffen und der Impfquote, Menschen, die sich impfen lassen wollen und nicht können, Menschen, die könnten und nicht wollen, die Frage nach Mutationen, was auch immer. Und dann der Blick über den Ozean nach Amerika, nach Washington, wo eine entfesselte Menge das Kapitol stürmt und ein völlig außer Kontrolle geratener Präsident das noch anheizt, wo leise Hoffnung ist, dass sich etwas ändern könnte, aber doch die bange Sorge, ob sich überhaupt etwas ändern wird. Und zwischen all den Meldungen, die sich ja so überschlagen, die Frage, die uralte Frage, wie wir als Christinnen und Christen uns da verhalten sollen. Ob wir uns da beteiligen sollen, als Kirche, als Gemeinde. Da gibt es ja Menschen, die sagen, nein, das ist nicht Aufgabe von Kirche. Kirche soll sich aus der Politik raushalten und sich auf das Eigentliche, ihre eigene Aufgabe konzentrieren. Also Gottesdienst, Bibel, Seelsorge, Gebet und Segen und Politik den PolitikerInnen überlassen oder eben denen, die sich dazu berufen fühlen. Aber lässt sich das eigentlich so trennen? In all diesen Bildern und Nachrichten haben wir einen uralten Text heute vor uns liegen. Ein Text fast 2000 Jahre alt, geschrieben von dem Apostel Paulus an die junge Gemeinde in Rom. Römerbrief, 12. Kapitel. Ein Brief, geschrieben an Menschen zu einer völlig anderen Zeit, an einem völlig anderen Ort, mit völlig anderen Problemen. Natürlich war das nicht die goldene Zeit des jungen Christentums, in der alles noch wunderbar war. Natürlich hatten die Menschen damals Probleme, die mindestens genauso drängend waren wie die unseren, aber es waren eben andere. Aber dennoch finde ich es spannend, diesen Text auch heute zu lesen. Denn weiterführend sind nicht wirklich die Probleme der Gemeinde in Rom. Interessant ist vielmehr, wie Paulus mit diesen Problemen umgegangen ist. Wie löst Paulus das oder welche Lösungsvorschläge gibt er? Er schreibt zunächst: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Also das ganze menschliche Leben als Opfer. Natürlich meint Paulus damit nicht, dass die Gemeinde damals oder heute Menschenopfer ausführen soll. Ich glaube auch nicht, eigentlich bin ich mir sicher, dass er nicht meint, dass wir uns aufopfern, kaputt machen sollen für die gute, für die christliche Sache, sondern er meint etwas anderes. Er hat im Blick, was nicht nur damals, sondern auch heute noch in vielen religiösen Gemeinschaften eben gang und gäbe ist, die Trennung zwischen Alltag und Gottesdienst. Die Menschen, an die er schrieb, hatten folgendes Bild vor Augen. Da geht jemand zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, um ein Opfer darzubringen. Das kann ein Tier sein, das kann Getreide sein, das können Gewürze, Weihrauch, was auch immer sein. Auf jeden Fall ist es ein Geschenk an die Gottheit. Dieses Opfer wird dargebracht und die Gottheit respektiert das Geschenk, nimmt es an und der oder die Opfernde hofft, dass das, was sie oder er sich wünschen, eben dann auch tatsächlich eintritt. Und das Praktische daran ist, man geht nach Hause, man klopft sich den heiligen Staub von den Fingern und macht mit dem Alltag so weiter wie vorher. Das Heilige wird konzentriert auf bestimmte Zeiten und bestimmte Räume. Und ganz so anders ist es ja heute auch nicht. Es gibt ja auch viele Menschen, die meinen, naja, das, was Christentum bedeutet, das ist Gottesdienst, das ist in die Kirche zu gehen, zu beten, zu singen, Gottes Wort zu hören und all das andere, hat eigentlich mit Gott gar nichts zu tun. Paulus will diese Trennung aufheben. Der Glaube umfasst das ganze Leben. Und das heißt natürlich auch, dass natürlich Kirche, dass Gemeinde auch sich politisch äußern kann und äußern muss, denn wie sollte das auch anderes gehen? Wir können doch nicht unser Christsein einfach ablegen, wenn wir uns mit dem Leid der Flüchtlinge, mit der Klimakatastrophe oder anderen großen drängenden politischen Fragen befassen. Wie soll das funktionieren? Natürlich muss Kirche Politik machen. Die Frage ist nur, in welcher Weise und vor allem, was kann Kirche, was kann Gemeinde, was können Christinnen und Christen Besonderes einbringen? Paulus führt dann weiter aus, dass die Gemeinde beurteilen soll, was der Wille Gottes ist, ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist. Und das soll die Gemeinde dann tun. Den Willen Gottes zu tun bedeutet nicht, sich vor Gott groß zu tun oder sich bei Gott einzuschleimen, sondern der Wille Gottes hat immer etwas mit anderen Menschen oder mit der ganzen Erde zu tun. Den Willen Gottes zu tun heißt, für andere da zu sein, die Aufgabe, die wir haben, eben die Schöpfung zu bewahren, auch gut auszuführen. Wie kann das passieren? Paulus schreibt: Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Also, macht nicht das, was alle machen. Schwimmt nicht mit dem Strom, aber schwimmt auch nicht unbedingt gegen den Strom, sondern gebraucht euren Verstand. Und gebraucht ihn in einer neuen Weise. Gebraucht ihn nicht so, wie es vielleicht immer schon üblich war. Gebraucht ihn nicht so, wie andere es vielleicht von euch erwarten oder wie es vielleicht am bequemsten wäre, sondern gebraucht euren Verstand so, dass es für andere und auch für euch gut ist. Für die Gemeinschaft, in der ihr lebt und für die Erde, auf der ihr eben euer Leben vollbringt. Und Paulus geht dann noch weiter, er weitet dann den Horizont, indem er klarstellt, dass wir eben keine lose Aneinanderreihung von Individuen sind, sondern eine Gemeinschaft von Individuen. Er schreibt: Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Also Paulus stellt klar, ein besonderes Geschenk, was Gott gemacht hat, ist das Geschenk der Gemeinschaft und das Geschenk der unterschiedlichen Gaben, die wir haben. Wir sollen uns also nicht überfordern, nicht von uns verlangen, alles zu können, keine Fehler machen zu dürfen, sondern wir können genießen, das zu tun, was wir können, wozu wir fähig sind, was uns Spaß macht. Gottes Wille zu tun ist eben keine Aufopferung, kein sich kaputt machen, sondern es kann, und so sollte das sein, ein Genuss sein. Und eben sich dann daran zu freuen, dass andere Menschen genießen, das zu tun, was sie gut können. Paulus braucht da das Bild eines Körpers, wo eben unterschiedliche Organe und Körperteile zusammengefügt sind, die ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben, die aber darauf angewiesen sind, zusammenzuspielen und auch nicht unbedingt in eine Wertung zu bringen sind. So beschreibt Paulus dann eben auch die Gemeinde als Gemeinschaft, in der Menschen zusammenleben, zusammenarbeiten, zusammen ihre Verstandeskräfte gebrauchen, ebenso wie sie das können, ebenso wie sie ihre Gaben von Gott bekommen haben. Und das ist dann ein Programm, was Paulus der Gemeinde in Rom mit auf den Weg gibt. Ich weiß nicht, wie sie das umgesetzt haben, aber das ist ja für uns heute eigentlich relativ egal. Denn es geht ja auch darum, wie wir ein solches Programm umsetzen können. Und ich glaube, dieses Programm ist heute so aktuell wie immer. Die heutige Zeit schreit ja geradezu danach, dass wir unseren Verstand benutzen, und sie schreit danach, dass wir das auf neue Weise tun. Denn ganz vieles, was wir ja kennen, was eingeübt ist, was seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten funktioniert, funktioniert eben nicht mehr, weil diese Pandemie uns herausfordert. Und da ist es eben unumgänglich, den Verstand auf neue Weise anzustrengen. Und ich glaube, es ist auch unumgänglich, das gemeinsam zu tun. Die Pandemie stößt uns ja darauf, dass wir gar nicht anders können, als gemeinsame Wege zu gehen. Denn es geht eben darum, füreinander da zu sein, einander zu schützen, einander nicht anzustecken und gemeinschaftlich eben Wege aus der Pandemie zu entwickeln. Impfstoffe, Medikamente, Schutzkonzepte, Hygienekonzepte, immer wieder zu überlegen, immer wieder zu prüfen, manchmal zu experimentieren, zu verwerfen und dann eben den richtigen Weg zu finden. Das ist nicht vorgezeichnet, da muss der Verstand auf neue Weise eingesetzt werden, aber es geht eben nur gemeinsam. Und das gilt für die ganze Gesellschaft und es gilt eben auch für Kirche, dass wir überlegen, wie können wir Gottesdienst feiern, wenn es nicht mehr so geht, wie wir es gewohnt sind. Und wie können wir füreinander da sein? Für die Menschen, die keine Wohnung haben, für die Menschen, die auf der Flucht sind, für die Menschen, die verzweifelt und einsam sind, für die Menschen, die uns ganz einfach brauchen. Und da unsere Verstandeskräfte zusammenzunehmen, ganz unterschiedliche, neu zu denken, neue Wege zu gehen, das ist die Aufgabe, die wir 2021 haben. Und Gott sagt uns, ich bin dabei. Ich bin die Grundlage, auf der ihr das tun könnt. Ich bin die Kraftquelle, mit der ihr euch verbinden könnt. Nicht nur im Gottesdienst, sondern das ganze Leben lang. Amen. Hilf, Herr meines Lebens. Dieses Lied steht im Gesangbuch unter der Nummer 419 und es hat 5 Strophen. Lasst uns beten. Gott, uns fehlen Halt und Gewissheit. Wir wissen nicht, was morgen kommt und morgen gilt. Wir suchen Orte und Menschen, bei denen wir aufgehoben sind. Wir suchen Kraftquellen für unser Leben. Sei du Kraftquelle für uns. Lass uns füreinander Kraftquellen sein, über Distanzen hinweg, mit Herz und Verstand. Lass uns Geduld miteinander haben und auch mit uns selbst. Sei bei denen, die in der Krise aus dem Blick geraten. Sei bei denen, die immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Sei die Quelle unserer Kraft und unsere Zuversicht. Wir beten zu dir mit den Worten, die Jesus zuerst gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In einem normalen, regulären Gottesdienst würde ich jetzt auf die Kollekte hinweisen. Und natürlich ist es so, dass gerade Brot für die Welt in dieser Weihnachtszeit viel weniger Geld sammeln konnte, weil viel weniger Gottesdienste oder kleinere Gottesdienste stattgefunden haben. Und auf der anderen Seite gab es einen großen Zuwachs an Spenden für andere, ganz unterschiedliche Projekte. Das finde ich sehr schön, dass gerade auch in so einer Krise das nicht aus dem Blick gerät. Und so lade ich ein, weiter an solche Projekte zu denken, sei es nun Brot für die Welt, wo ganz sicher ganz viel gebraucht wird, oder seien es lokale Projekte vor Ort. Herzlichen Dank für alle, die sich da beteiligen, mit finanziellen Mitteln, aber eben auch mit Tatkraft und Ehren- oder hauptamtlichem Engagement. Und so geht nun in diese Woche und in das ganze neue Jahr mit dem Segen Gottes. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich dachte mir einmal in dieser Zeit, obwohl es im strengen Sinn keine Weihnachtszeit mehr ist, können wir noch einmal Odo Fröhliche hören oder vielleicht auch singen. Oder Fröhliche steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 44.